Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Zwillingspaare beim Menschen sind entweder genetisch identisch, dann sind sie eineiig, oder sie sind unterschiedlich, dann sind sie zweieiig. Es gibt aber noch eine dritte Form von Zwillingen, nämlich halbidentische Zwillinge. Sie sind extrem selten. Bis jetzt gibt es nur 2 bekannte Fälle, in denen so ein Zwillingspärchen auf die Welt kam. Mediziner aus Australien beschreiben jetzt einen dieser Fälle in einer Fachzeitschrift. Laut den Forschern entstehen halbidentische Zwillinge, wenn eine Eizelle von 2 Spermien gleichzeitig befruchtet wird. Das ist an sich schon extrem selten, weil die Eizelle dagegen eigentlich Schutzmechanismen hat. Damit aus der doppelt befruchteten Eizelle aber 2 Kinder werden, muss sich diese Eizelle auch noch genau richtig teilen, sodass am Ende 2 Kinder mit jeweils einem halben Chromosomensatz von der Mutter und vom Vater rauskommen. Genetisch sind die Kinder also mütterlicherseits identisch und väterlicherseits unterschiedlich. Das ist auch der Grund, warum den Experten die beschriebenen halbidentischen Zwillinge schon während der Schwangerschaft aufgefallen waren. Sie teilten sich im Bauch der Mutter nämlich eine Fruchtblase und Plazenta, was normalerweise nur eineiige Zwillinge tun, haben aber ein unterschiedliches Geschlecht. Das Mädchen und sein Bruder sind heute 4 Jahre alt und gesund. Für die Ureinwohner an der nördlichen Pazifikküste der USA und Kanadas waren Muscheln schon immer eine wichtige Nahrungsquelle. Um diese Quelle zu erhalten, legten die Menschen an der Küste teils riesige künstliche Muschelbänke an. Damit konnten sie eine immer größere Bevölkerung dauerhaft ernähren. Forscher gingen lange davon aus, dass diese Anlagen etwa 1500 Jahre alt sind. Ein Team von Wissenschaftlern aus Kanada hat die Bänke nun mit neuen Methoden untersucht und kommt zu dem Schluss, die Anlagen sind etwa 2000 Jahre älter, also rund 3500 Jahre alt. Die Forscher hatten unter anderem das Alter von Muschelschalen untersucht, die für den Bau der künstlichen Muschelbänke verwendet wurden. Die Bänke sind bis heute von Muscheln besiedelt. In den Sagen, Liedern und Geschichten der Ureinwohner Kanadas und Nordamerikas kommen sie immer wieder vor. Wenn ein Bauernhof vererbt wird, geht der in einigen Bundesländern nach der Höfeordnung immer noch an den ältesten männlichen Erben. Das ist ein Beispiel für die Benachteiligung von Frauen vor dem Gesetz. Forschende der Weltbank haben sich weltweit diskriminierende Gesetze zu Arbeit und Wirtschaft angeschaut. Dabei ging es auch um die Rechte, gleiche Berufe wie Männer auszuüben, gleiches Gehalt zu bekommen und um Schutz vor sexuellen Übergriffen. Heraus kam, dass sich in den letzten 10 Jahren viel getan hat, um Frauen in ihrem Arbeitsleben rechtlich gleichzustellen. In gut 130 von knapp 190 untersuchten Ländern gab es entsprechende Reformen. 6 Länder haben sogar einen perfekten Indexwert von 100 Punkten. Es sind Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland, Luxemburg und Schweden. Die Studie besagt aber auch, im globalen Schnitt haben Frauen nur 3/4 des Rechtsschutzes, der Männern in ihrem Arbeitsleben gewährt wird. In 56 Ländern hat sich überhaupt nichts getan. Frauen entstand dadurch letztes Jahr etwa ein Schaden von umgerechnet 140 Billionen Euro. Und unterm Strich hindern demnach diskriminierende Gesetze Frauen immer noch daran, wirtschaftlich unabhängig zu werden. Wenn wir es schaffen, das Pariser Klimaziel zu erreichen, dann könnte das für Millionen Fischer und Fischerinnen deutlich mehr Einkommen bedeuten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie aus Kanada. Die Forschenden haben untersucht, wie sich die Fischbestände entwickeln werden, wenn die Menschheit strikten Klimaschutz durchsetzt. Das Gehalt von Fischern weltweit würde um mehr als 3 Milliarden Euro steigen. Denn in einer geschützten Umgebung würden die Bestände wachsen und auch einzelne Tiere würden größer. Auch die Kundschaft hätte etwas davon. Ausgaben für Fisch und Meeresfrüchte sinken dann laut Studie um 5 Milliarden Euro. Besonders profitieren würden Menschen in Entwicklungsländern, wie auf den Malediven oder Indonesien, weil sie vom Fisch besonders abhängig sind. Die Forschenden sagen aber auch, auf der Nordhalbkugel müssten die Fischereibetriebe erstmal Einbußen hinnehmen, weil sie ihre Fanggebiete nicht wie bisher weiter in den Norden ausdehnen könnten. Sie würden aber durch steigende Preise, zum Beispiel für Kabeljau, weitgehend ausgeglichen. Wer eine gute Führungskraft sein will, dem kann die Forschung der Fernuni Hagen helfen. Im GLOW Project hat ein Wissenschaftsteam weltweit Angestellte befragt, was gute Vorgesetzte ausmacht. Dabei kam erstmal raus, dass das branchenabhängig ist. Zum Beispiel sollten Managerinnen gut analysieren können, während Akademiker Argumente abwägen sollten und Bandenchefs mit physischer Stärke punkten. Es gab aber auch Eigenschaften, die über alle Grenzen hinweg die meisten Befragten entscheidend fanden. Führungskräfte müssen demnach alle Mitarbeitenden respektvoll behandeln und sie inspirieren können. Die Forschenden raten Führungskräften unterm Strich zu 3 Verhaltensweisen. Erstens sollten sie für alle nachvollziehbar handeln, also Entscheidungen auch erklären können. Zweitens sollten sie Lob und Anerkennung an alle gerecht verteilen und drittens immer höflich, freundlich und respektvoll sein. So würden die Vorgesetzten als gerecht wahrgenommen und das Team arbeitet demnach produktiver und zufriedener. Kein Ort auf der Erde ist dem Mars ähnlicher als die Atacama-Wüste in Chile. Deshalb testen Forscher auf dem extrem trockenen und salzigen Hochplateau auch gerne neue Ausrüstung für die nächste Mars-Mission. Diesmal ein neuer Mars-Rover, der die Oberfläche des Mars anbohren soll, um im Boden des Planeten nach Lebensformen zu suchen. Die Tests in der Wüste sind nach Angaben der Experten bei der US-Raumfahrtbehörde NASA und der europäischen Raumfahrtbehörde ESA gut verlaufen. In den Proben fanden sich Bakterienkulturen, die sich an die extremen Lebensbedingungen vor Ort angepasst hatten. Die Bakterien leben in der Atacama aber nicht überall im Boden, sondern immer nur dort, wo es wenigstens ein kleines bisschen Feuchtigkeit und Nährstoffe gibt. Die Forscher vermuten, dass das auf dem Mars ähnlich ist. Sie wollen deshalb den Bohrer des Rover so verbessern, dass er bis zu 2 Meter tief bohren kann, damit sie sicher gehen können, dass sie das Leben auf dem Mars auch finden, wenn es das denn gibt. Die neue Mars-Mission von ESA und NASA soll im nächsten Jahr starten.
Deutschlandfunk Nova.